Der Kirchenvater Augustinus hat einmal geschrieben, die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. In diesem Satz hat er die Überzeugung ausgedrückt, dass wir von der Freude leben, dass wir Freude brauchen. Das wird uns möglicherweise dann schmerzlich bewusst, wenn sie uns verloren geht. Längere Zeit ohne Freude leben und glauben zu müssen, zermürbt und ist anstrengend. Was vorher vielleicht leicht von der Hand ging, ist jetzt nur noch mühsam. Manchmal geht auch gar nichts mehr, einfach weil die Kraft der Freude fehlt. Wir brauchen Freude und haben sie doch nicht als sicheren Besitz. Die Grundlage aller Freude, und deshalb treffen wir uns in einem Gottesdienst, ist die Freude an Gott. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so beschrieben: Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Er will uns nicht bedrücken, uns nicht Probleme aufgeben, er will uns nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sondern er will, dass wir uns an Jesus Christus und an seiner Herrschaft freuen. Das gehört wieder zu den einfachsten Dingen, die wir über den Schwierigen gern vergessen, dass wir uns an Jesus Christus freuen lernen, wie die Kinder. In dem Abschnitt, der heute der Predigt zugrunde liegt, spricht Jesus Christus über Freude, auch über Traurigkeit. Vor allem aber darüber, dass er uns mit einer Freude beschenkt, die uns keiner nehmen kann. Unser Thema heute: Unterwegs zur größten Freude. Unterwegs zur größten Freude. Ich lese uns den Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 16 bis 23, den ersten Teil noch dazu, vom Vers 23. Jesus sagt, und das ist seine letzte Rede, die er vor seinen Freunden hält, die in den Abschnitten Kapitel 13 bis 17 im Johannesevangelium zusammengefasst sind: Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander: Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie: Was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile, wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten. Und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wir heute befinden uns weltgeschichtlich in der Zeit nach Ostern, nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Die Jünger damals hatten Ostern noch vor sich. Sie haben überhaupt nichts davon verstanden, was Jesus meint. Das gab es ja öfter. Das gab es auch dann, wenn sie nicht gemerkt haben, dass sie es gar nicht verstanden haben. In diesem Fall merken sie es. Wir kriegen hier nur irgendwie Knoten in den Kopf. Sie hatten diese Freude noch nicht kennengelernt, von der Jesus spricht. Als er diese Worte mit ihnen spricht, sehen sie ihn ja noch vor sich. Der ist ja nicht weg, der kann auch nicht weggehen, er ist doch der Retter der Welt. Wir haben doch unser ganzes Leben auf ihn gesetzt. Alles, was er gibt, die Wahrheit, die Liebe, die Hoffnung, die Mut, die Lebenskraft, das Leben hängt an seiner Person. Er ist, was er gibt, und nur weil er es ist, kann er es geben. Und das hatten sie bis dahin irgendwie schon begriffen. Jetzt sagt er noch eine kleine Weile, also schwupps, und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das konnten sie nicht denken. Jesus, mit dir hat unser Leben begonnen, das kann doch jetzt nicht zu Ende sein. Das muss so schön bleiben, alles. Mit dem Messias wird doch alles gut, nicht ohne ihn. Was ist denn das für ein Quatsch? Nicht nur bei uns heutigen Christen hat es also gegeben, dass wir viel zu wenig damit rechnen, dass Jesus viel mehr für uns hat, als wir denken, als wir jetzt schon erleben und als wir für möglich halten. Jesus weiß, was uns bewegt, damals wie auch heute. Und er lacht nicht darüber. Er tut es nicht ab, so nach dem Motto, ach Mensch, ihr begreift auch gar nichts. Er nimmt es ernst und er geht darauf ein. Und er erklärt den Jüngern die Freude, für die er sorgen wird. Drei Aspekte davon möchte ich gerne aufzeigen. Und der Weg zur größten Freude, erstens, die Freude kommt. Zweitens, die Freude trägt. Drittens, die Freude bleibt. Ich bin dann mal weg, sagt Jesus. Mit dieser erschreckenden Information bringt er ihn völlig durcheinander, seine Schüler. Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Hier macht Jesus eine Gegenüberstellung. Er teilt Menschen in zwei Abteilungen. In seine Schüler, seine Freunde, in die, die ihm glauben, und in die sogenannte Welt. Also in Menschen, die nicht zu dieser Gruppe gehören. Der Unterschied zwischen beiden besteht in der Beziehung, in der man zu Jesus lebt. Das ist der Unterschied. Zu denen, die ihm nicht glauben wollten, sagte Jesus damals auch, ich gehe hinweg und ihr werdet sterben in eurer Sünde. Seinen Jüngern hat er gesagt, ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten und werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Oder auch, ich lebe und ihr sollt auch leben. Da merkt man, dass der Unterschied himmelweit ist, den Jesus hier deutlich macht. Der Unterschied besteht darin, ob wir ihm glauben und merken, dass wir ohne ihn nicht sind. Oder ob wir auf der anderen Seite ihn nicht oder nur ein bisschen nötig haben. Das ist ja so, Glaubensbekenntnisse kann man ja in leichten Zeiten, also in denen es nichts kostet, allzu schnell runterrappeln. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus, das kann man ganz schnell sagen. Ob wir es wirklich glauben, das geht tiefer. Der Unterschied ist hier, ob wir ihn für glaubwürdig halten und als den Maßstab für alles ansehen oder ob wir uns selbst zum Maßstab machen. Die Welt, wie Jesus das nennt, wird sich freuen, wenn er weg ist. Durch Jesus hat Gott in unserer Welt gezeigt, dass er der Mittelpunkt dieser Welt ist und wir Menschen ihm gehören und dass unser Leben nur in der liebevollen Gemeinschaft mit ihm zur Entfaltung kommt. Das ist ein Angriff auf die Selbstherrlichkeit des Menschen. Klar, dass sich die Welt freut, wenn dieser Angriff endlich aus ist. Wenn das endlich mal aufhört. Wenn man mit diesem Quatsch einfach mal nichts mehr zu tun haben muss. Am Karfreitag jubeln alle, die von Gott gerne in Ruhe gelassen werden wollen, um sich ohne ihn selbst zu verwirklichen. Aber, sagt Jesus, aber. Und dieses Aber, das Jesus oft spricht, das Gott oft spricht, verändert alles. Wieder eine kleine Zeit und ihr sollt mich sehen. Eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Die Jünger werden wirklich am Boden zerstört sein, aber das ist nicht das letzte Wort, sagt Jesus. Ich komme wieder und ihr werdet mich sehen. Jesus ist nicht ausgeschaltet, er wendet das Blatt. Er triumphiert über alle seine Feinde und steht von den Toten auf. Alle, die wegen ihm getraut haben, werden nun jubeln. Jetzt kommt Jesus erst richtig zur Wirkung. Er hat die Rettung für uns Menschen vollbracht. Jesus hat alles getan, damit wir mit Gott leben können. Mit seinem Tod hat er unsere Schuld und Sünde, den Tod und den Teufel besiegt. Nun geht der Himmel auf. Jesus ist für uns da. Und wo er ist, ist Gott für uns da. Nun beginnt die letzte Zeit, also seit er in unsere Welt getreten ist schon, in der Menschen gerettet werden, in der Menschen in der Freude an Gott leben können. Und gegen diese Freude, sagt Jesus, ist kein Kraut gewachsen. Die ist nicht klein zu kriegen. Ohne ihn haben wir nichts, das ist wohl wahr, aber mit Jesus haben wir alles. Es gibt ja in dieser Welt viel Grund zur Freude. Gott hat uns mit dieser Schöpfung und miteinander sehr viel geschenkt, worüber es sich lohnt zu freuen an jedem Tag. Das ist auch etwas Wichtiges für unser Leben, uns an ganz kleinen Dingen zu freuen. Die größte Freude übersteigt aber das, was wir in dieser Welt haben. Diese Freude, sagt Jesus, kann niemand von euch nehmen. Es ist die Freude an Jesus und an seinem Sieg. Und deshalb sagt Jesus, die Freude kommt. Ja, es wird euch demnächst so erscheinen, als ob alles zu Ende ist und als ob nichts mehr hilft und als ob es keinen Grund zur Freude mehr gibt. Aber das ist ein Trugschluss. Die Freude kommt. Das gilt ja auch für uns, die Jesus auch heute nicht sehen. Er hat gesagt, er wird eines Tages wiederkommen. Und alle zu sich nehmen, die ihm glauben. Mit ihnen wird er in Ewigkeit leben, wo seine Liebe alles erfüllt. Darauf können wir uns jetzt schon freuen. Die Freude kommt, auch in diesem Sinne. Und wo du den Worten der Bibel glaubst und sie dein Herz und dein Leben prägen lässt, kommst du in den Genuss dieser Freude. Das sollte man aber nicht so missverstehen, als würde ein Christ vor lauter Glücksgefühlen immer einen halben Meter über dem Boden schweben. Oder vielleicht einen. Oder die, die es ganz besonders doll machen, die vielleicht auch 2 Meter. Nein, so ist die Existenz in unserer Welt nicht. Obwohl wir ruhig mal vor Freude auch mal aus uns herauskommen dürfen. Es darf auch mal von außen jemand merken, dass wir uns freuen. Ja, wir freuen uns ja. Ist ja so. Es merkt nur keiner. In dieser Welt wird die Freude durch vieles getrübt und trotzdem entfaltet sie ihre Kraft. Darum geht es als zweites, die Freude trägt. Seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sehen wir ihn nicht. Aber er hat uns für das Leben in dieser Welt seinen Beistand hinterlassen. Den hat er auch angekündigt, den Heiligen Geist. Durch ihn ist er unsichtbar bei uns. Er wohnt sogar in uns, in denen, die ihm glauben. Und durch ihn können wir diese Freude an Jesus erfahren. Denn das Sichtbare will uns immer wieder einen anderen Eindruck vermitteln. Diese Freude hängt nicht von unseren Lebensumständen ab. Auch uns Christen garantiert Gott kein leidloses und reibungsloses Leben. Die Reibung zum Beispiel halte ich in meinem Leben für äußerst wichtig. Es wäre gar nicht gut, wäre es reibungslos. Ich meine, sonst würde es Gott ja auch so machen. Wir haben viele Sorgen und Probleme möglicherweise nicht mehr, weil wir Jesus haben. Aber dafür haben wir in dieser Welt Probleme, die wir nur deshalb haben, weil wir zu Jesus gehören. In dieser Welt wehrt sich mitunter alles gegen ihn. Wir leiden auch unter der Vergänglichkeit unseres Planeten. Jesus führt uns also nicht am Schweren vorbei. Er kommt hinein. Er ist da. Er hat immer alles in seiner Hand. Unser Leben wird unter schlechten und der schwierigen Bedingungen nicht ungültig, nicht wertlos, auch nicht kraftlos. Und selbst wenn unser Körper zerfällt, wir uns ganz niedergeschlagen und bedrückt vorkommen, dann gilt es, dass Jesus für uns da ist und dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist, nach Luther, oder, wie es wörtlich heißt, in Schwachheit zur Vollendung kommt. So hat mal der Missionar Paulus davon gesprochen, dass wir traurig sind als Boten Gottes, aber jederzeit fröhlich. Das ist ja Quatsch. So wie die Jünger dachten, Jesus redet Quatsch. Das geht. Aber diese Freude ist eben nicht einfach nur Gefühlsüberschwang, von dem man guckt, na, ist er heute da oder nicht. Man kann sich darin einüben. Der Überschwang darf auch gerne mal da sein, zum Ausdruck kommen. Aber vor allem haben wir eine Lebensbasis, bei der wir in guten Händen sind. Wir haben alles, was wir brauchen, wenn nur Jesus da ist. Und der ist da, das kann nämlich keiner ändern. Deswegen sagt er, diese Freude kann niemand von euch nehmen. Es gibt auch Traurigkeit, die zum Ausdruck bringt, dass wir uns zu sehr daran hängen, was wir sehen und greifen können. Wenn wir zum Beispiel in Traurigkeit darüber versinken, dass andere Menschen unsere Erwartungen nicht erfüllen. Oder dass wir dieses oder jenes nicht haben, was wir doch so gerne hätten. Oder dass sich unsere Wünsche und Träume nicht erfüllen. Oder dass unser Auto kaputt ist. Oder dass andere so ein schönes Haus haben, nur wir nicht. Und so weiter. Das sind alles Gründe, wegen denen Menschen traurig werden, ja. Aber wenn das die Stimmung unseres Lebens ausmacht, ist unser Schwerpunkt an der falschen Stelle. Darum geht es. Wir brauchen an den Widrigkeiten, und wir sollen das auch gar nicht, des Lebens nicht vorbeigehen. Wir sind ja mittendrin. Wir können ihnen voll ins Auge gucken. Gerade darum geht es ja im Glauben an Jesus. Wir gucken allem, was in der Welt ist, voll ins Auge. Und dann gucken wir auf Jesus. Oder währenddessen am besten schon. Er ist der Herr über den Sturm. Deshalb können wir mit der Freude an ihm leben, auch wenn uns gerade nicht nach Freuen zumute ist. Denn es wird die Zeit kommen, in der nur noch die Freude an Jesus übrig bleibt. Darum geht es als Drittes, die Freude bleibt. Jesus spricht zunächst von seinem Sterben. Und die Jünger haben ihn dann kurz danach auch wiedergesehen. Und da haben sie sich gefreut, lesen wir in den Auferstehungsberichten. Was deutlich wird, ist hier, ich will euch wiedersehen, die Initiative geht von Jesus aus. Deshalb habe ich am Anfang getitelt, die Freude kommt. Du musst sie nicht holen. Du kannst dich daran einüben, daran anzuschließen. Indem du alle Möglichkeiten nutzt, die wir haben, um dein Denken und dein Fühlen darauf einzustellen. Zuallererst Gottes Wort. Durch das er nicht mit uns spricht, indem wir uns einfach mal einen Satz raussuchen, sondern indem wir es kennenlernen. Das Gespräch mit Gott, das pflegen wir deshalb auch am kommenden Mittwoch gemeinsam. Die Gemeinschaft unter Glaubensgeschwistern. Gott hat das nicht so gedacht, dass wir alleine zurechtkommen. Ulrich Pazani, vielleicht kennen ihn manche, der bringt ja so schöne markige Sätze. Ich liebe das. Das heißt nicht, dass das immer alles stimmt, aber der hat mal gesagt, wer Schwierigkeiten im Glauben hat und nicht in den Gottesdienst geht, der ist selbst schuld. Punkt. Du kannst andere Wege suchen, auf denen dir klar wird, dass Gott da ist, also wo du das, was er uns ja auch geschenkt hat, nutzt dazu, wo es dir wieder ins Bewusstsein kommen kann. Die Initiative geht aber von Jesus aus, weil er derjenige ist, der die begegnet. Die Jünger kommen in diese Freude nicht hinein, weil sie irgendwann auf die Idee kommen, ach, er müsste doch eigentlich auferstanden sein, davon hat er doch immer gesprochen. Nein, sondern weil Jesus einfach kommt und einfach da ist. Und was war das für eine Freude? Sag mal, wie wird die Freude denn erst sein, wenn er zum zweiten Mal kommt, wovor wir ja jetzt stehen? Da kannst du ja jeden Jubel im Stadion völlig vergessen. Im Fußballstadion oder wo auch immer. Ja, ich gehe da ja gerne mit, so gefühlsmäßig, aber das ist gar nichts gegen die Freude, wenn Jesus kommt. Es kommt der Tag, an dem die Traurigkeit, die heute noch zu unserem Leben gehört, endgültig vorbei ist. Dann richtet Gott sein Reich des Friedens und der Liebe auf. Dann ist die Traurigkeit vorüber, dass diese Welt so kaputt ist. Die Traurigkeit über den Verlust von Menschen, die Traurigkeit über die Widerwärtigkeiten unseres Lebens, die Traurigkeit darüber, dass Gott in dieser Welt so verspottet und missachtet wird, die Traurigkeit darüber, dass die von Gott geschaffene Welt nicht auf Gott hört und die Traurigkeit darüber, dass ich meinen Teil zu dieser Schande beitrage. Es ist furchtbar. Das alles wird einmal vergehen. Wir leben heute sozusagen wie eine Schwangere bei der Geburt. Wir Männer kennen das ja bestens. Wir sind ja schmerzerprobt. Ist ja interessant, beim Fußball mal zu gucken, wer schreit und fällt eigentlich am meisten, Männer und Frauen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gemacht hat. Die Statistik ist eindeutig. Am häufigsten schreien und fallen die Männer. Obwohl es wahrscheinlich nicht mehr wehtut. Die Weicheier, genau. Die Frauen sind Harteier. Die Geburt unserer Kinder hat mir aber tatsächlich dafür das Verständnis mehr geöffnet, wie gut dieses Bild ist, das Jesus verwendet. Denn die Schmerzen, die eine Frau bei der Geburt trägt, halte ich für unerträglich. Das geht eigentlich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie Frauen das überstehen. Das wissen die in dem Moment auch nicht. Aber das Verrückte ist, wenn man dann, ich meine nur jetzt, seine Frau anguckt, wenn das Kind da ist, dann scheint der Schmerz plötzlich keine Rolle mehr zu spielen. Darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass da auch Sachen schiefgehen können und so. Wir waren bei der Geburt unseres ältesten Sohnes ja kurz davor. Aber darum geht es hier nicht, sondern es geht um das, was eigentlich geschieht und darum, dass man das hinterher gerne in Kauf genommen hat, obwohl es unerträglich ist. Und es könnte sein, dass dir dein Leben zurzeit vielleicht auch unerträglich vorkommt oder schwer erträglich. Oder du dir auch noch wünschen würdest, ach Mensch, wenn das doch alles mal irgendwie anders wäre. Ja. Und dann darfst du wissen, das kommt. Die Freude kommt und du kannst dich jetzt schon daran anschließen. Das geht ja so, wie zum Beispiel bei der kleinen Sarah. In 3 Tagen hat Sarah Geburtstag. Wenn sie daran denkt, dann kribbelt das in ihrem Bauch. Sie ist schon so gespannt, was für Geschenke sie bekommen wird. Und sie wüsste zu gern, ob der Knuddelbär dabei ist, den sie sich gewünscht hat. Sarah stellt sich vor, wie es sein wird, wenn sie die Geschenke auspackt. Dabei fängt das Herz schon schneller an zu klopfen. Sie sieht sich schon im Kindergarten sitzen und mit ihren Kameraden dort singen und spielen, weil Sarah heute Geburtstag hat. Oder wie schön, dass du geboren bist. Frau Steinhilber wird eine Geschichte vorlesen, die Sarah hören möchte. Sie weiß auch schon, welche sie sich wünschen wird, die von Lotte die Prinzessin werden will. Das ist nämlich ihre Lieblingsgeschichte. Je mehr Sarah an ihren Geburtstag denkt, desto stärker wird das Kribbeln im Bauch und im ganzen Körper. Manchmal ist es so stark, dass sie gar nicht mehr genau sagen kann, ob es noch gut ist oder schon ein bisschen wehtut. Einerseits wäre es Sarah am liebsten, sie hätte heute schon Geburtstag. Andererseits ist sie froh, dass es noch 3 Tage dauert. Dann hat sie nämlich von dem wunderbaren Kribbeln noch ein bisschen was. Wenn wir doch das so verstehen, dass Jesus sich angekündigt hat, dass es gut wird, alles, und dass die Freude dann vollständig sein wird und niemand was dagegen tun kann, dann haben wir heute schon was davon. Das ist das Geheimnis der Vorfreude. Die ganze Schöpfung stöhnt vor Schmerzen und sehnt sich danach, endlich von der Vergänglichkeit erlöst zu werden. Und der Tag wird kommen. Dann wird aller Schmerz, alles Leid, alle Angst vergessen sein. Jesus ist schon durchgegangen. Er wartet schon auf der anderen Seite. Aber er wartet nicht nur auf der anderen Seite. Er ist ja bei uns, nur wir sehen ihn nicht. Und wenn er dann vor uns steht, so drückt dann Hans-Joachim Eckstein das aus, werden wir ihn nicht mehr zu fragen brauchen, denn alle Fragen werden dann mit ihm als Person beantwortet sein. Wir wissen nicht, wie das dann läuft und aussieht. Er sagt nur, an dem Tag werdet ihr mir nichts fragen. Das war natürlich einmal nach der Auferstehung über all diese Dinge der Fall. Ich glaube, dass es auch später der Fall sein wird. Wir können unsere Fragen trotzdem alle schön sammeln. Wir können sie ihm auch schon stellen. Manche beantwortet er auch jetzt schon. Aber wenn er da ist, ist alles klar. Deshalb können wir uns freuen. Er hat jetzt schon alles im Griff. Er ist jetzt schon für dich da. Wir sind unterwegs zur größten Freude. In dieser Welt kann uns Hören und Sehen vergehen. Denn wir sehen Jesus noch nicht. Aber Jesus sieht uns. Er sieht dich. Noch haben wir oft Traurigkeit, aber Jesus wird eines Tages zu uns kommen. Und dann gilt erst recht, was oft sonst schon gilt. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Amen.